Dieses Jahr geht es beim Festival Alte Musik nicht stehen, also um Mendelssohn und Bach. Beides Visionäre ihrer Zeit, wie es heißt. Aber was haben die beiden mit dem Gregorianischen Choral zu tun?
Jetzt kann man natürlich suchen, ob es irgendwelche Melodiesegmente gregorianischer Art gibt. Bei Mendelssohn wird man kaum fündig, bei Bach etwas mehr, aber das ist nicht das Zielführende gewesen. Zu dem Festival in Knechtsteden gehört ja traditionell immer diese gregorianische Nacht. Und als ich eingeladen wurde, die zu gestalten, habe ich mir genau über dieses Spannungsverhältnis ein bisschen Gedanken gemacht und habe gesagt, gut, dann müssen wir halt schauen, Mendelssohn in Rom als Bildungsreisender, als bildungsinteressierter junger Mann, der nach Rom kommt, was für einer Musik, einer liturgischen Musik begegnet er dort und was für eine Rolle spielt der gregorianische Choral in dieser Zeit und kann man das ein bisschen dokumentieren und dann haben wir die Brücke so geschlagen.
Genau, das kann man da sich anhören, die Brücke sozusagen am 22. September, dann gestalten Sie mit Ihrem Ensemble Vox Verdensis und anderen Künstlern ein Konzert. Ihr Konzert versucht einen Karfreitagsgottesdienst in Rom von 1831 zu rekonstruieren. Sie haben es schon angesprochen, den hat nämlich der junge Mendelssohn gehört, als er mit 22 Jahren in Rom war. Und diese Gottesdienste in der Karwoche, die haben ihn sehr beeindruckt. Was dürfte ihn da so fasziniert haben?
Ja, ich glaube, dass das ein synästhetisches Phänomen ist, was ihn so sehr beeindruckt hat. Das schreibt er auch in seinen Briefen. Also es ist natürlich zum einen diese für ihn vollkommen fremde Musik. Er beschreibt in einem seiner Briefe natürlich erst einmal Chaos, dass er sich überhaupt nicht auskennt und dass er Antiphonen und Hymnen und Psalmen und so, dass er da gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Aber es ist für ihn erst einmal eine fremde und faszinierende Musik und dann natürlich die katholische Liturgie zu dieser Zeit. Die Karliturgie ist mit die beeindruckendste Liturgie des ganzen Kirchenjahres, heute noch, denke ich. Und dann dieser Raum, der ja auch noch einmal ein spirituelles, architektonisches und kulturelles Hocherlebnis ist. Und das Zusammenwirken dieser Faktoren, das denke ich, wird Mendelssohn sehr beeindruckt haben.
Und wie muss man sich die Gottesdienste damals vorstellen? So ganz anders als heute?
Ja, wir haben ja immer noch eine gute Möglichkeit, uns in die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu versetzen. Und das, was in Rom zu dieser Zeit gefeiert wurde, war Cum Grano Salis, die Liturgie, so wie sie das Trienter Konzil oder in der Folge des Trienter Konzils eben geordnet worden ist und in dem Missale Pius V. von 1570 eben vorgelegen hat. Und da können wir noch ein bisschen dran absehen, wie die Liturgie stattgefunden hat. Der Karfreitag ist in vielen Punkten sehr stabil geblieben, auch in der Liturgie, nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie rekonstruieren den Gottesdienst und man kann sich das ganz gut anschauen von den liturgischen Büchern her. Aber wie wird es geklungen haben?
Wie wird das geklungen haben? Das ist eine Frage und die nächste Frage, kann ein solches Klangideal ein Vorbild für eine Rekonstruktion heute sein? Das wage ich sehr zu bezweifeln. Vielleicht erst einmal zur Konzeption. Wir haben nicht nur einen Gottesdienst rekonstruiert, sondern wir haben aus den Gottesdiensten des Karfreitags verschiedene Elemente herausgelöst und zusammengestellt. Das muss man tun, denn schon Mendelssohn berichtet darüber, dass natürlich so eine Karfreitagslesehore, das gab es damals noch nicht, aber Karfreitagsvigilien oder Laudes oder was auch immer, von elendiglich langer Einstimmigkeit geprägt ist, wie er es sagt, und das für ihn auch einen sehr langweiligen Eindruck macht. Deswegen habe ich mir erlaubt, aus verschiedenen Gottesdiensten des Karfreitags, Stundengebet und Karfreitagsliturgie, Elemente, die interessantesten Elemente zusammenzuziehen. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wie mag das damals geklungen haben? Ich glaube, wir dürfen uns die Interpretation des gregorianischen Chorals im 19. Jahrhundert nicht schlimm genug vorstellen für unsere Ohren heute. Natürlich wird es ein äqualistisches Singen gegeben haben, also alle Töne gleich lang, sehr langsam, mit viel Portamento, vor allen Dingen in Italien. Und dann natürlich unter Umständen auch einer mehrstimmigen Ausführung. Es gibt einen Brief aus dem 19. Jahrhundert, in dem steht, dass man die Gesänge des gregorianischen Chorals in Terzparallelen ausgeführt hat in Rom. Ob das jetzt in St. Peter war oder in einer anderen römischen Kirche, das weiß ich im Augenblick nicht zu sagen. Aber ich glaube, das ist kein Ideal für das, was uns heute vorschwebt. Also wenn wir das nachmachen wollten, dann müssten wir auch genauso schlimm singen wie die Capella Sistina damals oder der Chor der Sixtinischen Kapelle damals. Und über dessen Qualität hat sich Herr Mendelssohn in einem seiner Briefe heftig beklagt und hat gesagt, die singen so schlimm, das singt meine Kantorei in Berlin bedeutend besser.
Und dann merken wir daraus, also das Klangideal oder das schlechte Niveau ist nicht Ziel dieses Konzertes. Es ist ein Konzert, Sie rekonstruieren einen Gottesdienst. Sie sind ja auch Theologe, da könnte man ja sozusagen kritisch sagen, naja, ist das jetzt eine Art Schauspiel eines Gottesdienstes oder ist es doch ein bisschen echt, weil es ja auch in der Klosterbasilika stattfindet?
Ich denke, echt im Sinne von spirituell vertiefend, theologisch relevant ist es auf jeden Fall. Weil diese Texte, auch wenn sie jetzt nicht genau die liturgische Form von 1831 treffen oder die liturgische Form von heute treffen, diese Texte haben uns viel zu sagen, bedeuten uns viel, stehen im Zentrum unseres Glaubens. Es ist auf jeden Fall kein Spiel, denn diese Art von Gottesdienst nachspielen im Sinne eines Museums, in das man dann geht, das ist meine Sache nicht. Das finde ich auch höchst unangemessen. Es mag auf jeden Fall ein Eindruck sein, vielleicht eine historische Brücke zu dieser Zeit, aber eben doch sehr ins Heute auch zielend, um deutlich zu machen, das hat damals was zu sagen gehabt, das hat heute auch noch was zu sagen. Und das ist für mich der zentrale leitende Gedanke.
Jetzt haben wir ja schon über die musikalischen Mängel, die es wohl damals im 19. Jahrhundert gegeben hat, gesprochen. Dennoch war ja Felix Mendelssohn Bartholdy fasziniert von dem, was er da erlebt hat. Er selbst stammt aus einer jüdischen Familie, war evangelisch getauft. Was glauben Sie, was hat ihn da so an der katholischen Liturgie, an dem Ganzen gereizt?
Das mag natürlich auch das leitende Interesse der Kulturbürger, will ich sie mal nennen, des Kulturbürgertums gewesen sein, das ja nicht wenig zu dieser Zeit auf den Weg sich machen ließ nach Rom oder an die Stätten frühen Stätten des Christentums. Ich glaube, dass wir das nicht verstehen können, wenn wir nicht das Verhältnis der frühen Romantik zur Religion verstehen. Das ist also tatsächlich auch bei Felix Mendelssohn Bartholdy ein unglaublich spannender Aspekt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an einen Brief seiner Tante, Dorothea Schlegel, geboren als Brendel Mendelssohn in ihrem jüdischen Namen, die dann verheiratet war mit Friedrich von Schlegel. Und die schrieb 1806 mal in einem Brief, der Katholizismus ist die einzig wahre Religion, denn in ihm blüht ein Rest der Kultur, die unser Europa geprägt hat und die wir noch greifen können durch die ganze Geschichte durch. Und ich glaube, dass dieser Geist der Frühromantiker voll auch eingegangen ist, sich verbunden hat mit diesem bildungsbürgerlichen Wunsch, sich auf den Weg zu machen und die Stätten zu sehen, wo die Wurzeln des Ganzen liegen. Und dann kommen diese Menschen eben dahin und sehen diesen unglaublich eindrucksvollen Raum des Petersdoms, sehen die Sixtinische Kapelle mit dieser kulturellen Geschichte, mit diesen Gemälden und denken, jawohl, da ist die Kultur, da blüht jetzt die Kultur des Europäischen. Man suchte das ja im 19. Jahrhundert verzweifelt. Und genau das ist, denke ich, dann die Wurzel gewesen, dass man sagt, also hier ist das jetzt zu finden und hier ist das Stein geworden und in dem Papst ist es Person geworden und dieser Kult trägt uns und gibt uns unsere kulturelle Identität. Und ich glaube, dass das auch den jungen Felix Mendelssohn Bartholdy sehr, sehr fasziniert hat, wiewohl er dann eben zu den kulturellen Details eine sehr klare, kritische Position einnimmt. Also er geht dem nicht in vollem Feuer auf den Leim, sondern er weiß dann wohl zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich gut und was nicht.
Möglichst gut soll das Konzert von Ihnen werden und Ihr Ensemble hat auch einen hervorragenden Ruf, kann man sagen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Mängel, die es beim Gregorianischen Choral geben kann, im Sinne von, dass man die Töne zugleich singt, Portamento, vielleicht irgendwie zu sehr ein Vibrato in der Stimme hat. Wie singt man denn heutzutage gut den Gregorianischen Choral?
Oh, das ist eine der schwierigsten Fragen, weil natürlich gut immer auch im Ohr des Betrachters liegt und von den ästhetischen Vorstellungen der Herkunft eines Betrachters oder Hörers determiniert ist. Ich kann Ihnen sagen, wie ich auf die Sache zugehe. Ich möchte nicht den Anspruch erheben, dass es gut ist, und ich möchte nicht den Anspruch erheben, dass es maßstabsgebend ist, sondern es ist mein persönlicher Weg, und der fängt an, nicht mit dem musikalischen, sondern mit dem textlichen Geschehen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der zielführende Weg bei der Ergründung des Wesens des Gregorianischen Chorals. Es ist zuerst einmal nicht ein musikalisches, sondern ein textliches Phänomen. Es ist klanggewordenes Wort, und dieses klanggewordene Wort in seiner Betonung, das wird eingekleidet in Melodien und in die gregorianischen Tonarten und in einem ganz freien Rhythmus, vom Wort gezeugten Rhythmus. Da erklingen diese Texte, und man nutzt alle Möglichkeiten, die die musikalischen Parameter bereitstellen, aus. Also man nutzt die rhythmischen Dinge aus. Das können wir an den frühen Handschriften des Chorals sehen, die aus dem 10. Jahrhundert stammen. Dort sehen wir eine Verlangsamung, ein Stau, ein Accelerando, ein Beschleunigen. Das alles ist Niederschlag einer sehr fast emotionalen, subjektiven Verinnerlichung des Textes. Und dazu kommt dann die Melodiebildung in einer bestimmten Tonart. Und ich glaube, das ist der Weg dann, den man gehen muss. Zuerst über den Text und sich den Text wirklich verinnerlichen, ihn Fleisch werden lassen, ihn Klang werden lassen in mir selber. Und dann von daher das Musikalische dazu aufarbeiten.
Also auch dann kann der Gregorianische Choral sehr spannend, sehr berührend klingen. Wenn wir jetzt über das Konzert am 22. September reden, können wir natürlich ein Werk nicht ignorieren. Das ist das berühmte Miserere Mei von Gregorio Allegri. Das singen dann Solisten von der Rheinischen Kantorei unter Leitung von Hermann Max. Das Stück hat bis heute einen sagenhaften Ruf, weil Mozart hat es gehört, hat aus dem Gedächtnis dieses Stück aufgeschrieben, was er da auch in der Sixtinischen Kapelle gehört hat. Was glauben Sie, was fasziniert die Menschen bis heute an diesem Stück aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert?
Das Stück war ein Stück reservierte Musik, also für den Päpst, für den päpstlichen Kult, für den päpstlichen Gottesdienst der Kartage reserviert. Es ist nicht die einzige Vertonung des 50. Psalms, die in der Karwoche erklang. Es waren auch noch andere Kompositionen desselben Textes, also von Baini zum Beispiel, der das auch komponiert hat. Aber das Bekannteste mit ist das Allegri Miserere geworden, und zwar deswegen, eben, Sie verwiesen darauf, weil Mozart es im Kopf herausgeschmuggelt hat. Jetzt fragen Sie, was ist das bis heute so Beeindruckende? Das mögen zwei Faktoren sein. Zum einen, es ist eine sehr schlichte Komposition, die auch immer wieder mit Wiederholungen arbeitet. Sogenannte Falso-Bordone-Sätze, das heißt, ein Chor rezitiert mehrstimmig Psalmen und geht dann in bestimmte Schlusswendungen. Das wiederholt sich immer wieder. Und das ist auch jetzt nicht von besonderer musikalischer Komplexität. Aber es ist sehr geschickt gemacht und es ist sehr emotional. Das heißt, man merkt also doch, die Emotionen, die die Barockmusik bereitstellt, werden ausgenutzt. Und das Zweite, was dazu kommt, das ist das, was man eigentlich gar nicht in den Noten sehen kann, sondern was die Aufführungspraxis bereitstellt. Das sind die sogenannten Embellimenti, die Verzierungen, die dann noch im Laufe der Zeit dazugetreten sind, Ausschmückungen. Und die, selbst wenn sie heute zum Teil vielleicht in fehlerhafter Art vorgetragen werden, dieses berühmte hohe C in einem der Favoritchöre, also dieser höchste Ton, der von einem Knabensopran in höchster Reinheit vorgetragen wird, der ist wohl nicht original, sondern ist ein Notationsfehler späterer Zeit. Aber dahingestellt, es ist einfach natürlich eine geballte Emotionalität, geballte Trauer, die da mit diesem Text einhergeht. Und ich glaube, dass das ist, was natürlich sich direkt in unsere romantischen Seelen heute überträgt. Denn wir sind und bleiben natürlich romantische Menschen.
Und was sollen jetzt die Besucher des Konzertes am 22. September von der Gregorianischen Nacht mitnehmen?
Ich hoffe, sie nehmen mit einen kleinen Eindruck von der Vielfalt der liturgischen Musik, die am Karfreitag zu dieser Zeit seit dem Trienter Konzil spätestens eben in dieser Ordnung vorgetragen wurde. Und ich hoffe, Sie lassen Ihr Herz fallen in diese Meditation dieser Texte und dazu gehört dann auch der Allegri, sodass sie wirklich auch emotional den Mut haben, sich bereichern zu lassen, das Herz zu öffnen, den Geist zu öffnen, einfach vielleicht auch die Augen zu schließen und diese Klänge vielleicht auch durchaus mit einem eigenen kleinen Gebet zu verbinden.
Also am Sonntag, den 22. September ab 20 Uhr die Gregorianische Nacht in der Klosterbasilika Knechtsteden, diesmal zum Karfreitag 1831, Mendelssohn in Rom. Mit dabei ist der Gregorianik-Experte Professor Stefan Klöckner mit seinem Ensemble Vox Verdensis. Vielen Dank für den Besuch hier im Domradio.
Gerne.